Theoquest – auf der Suche nach dem Glauben. Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Theoquest, dem Podcast rund um Glaubensfragen. Ich begrüße ganz herzlich bei mir
Elaine Rudolfi, ich bin Theologin und Seelsorgerin in Berlin.
Und mein Name ist Markus Bartelt und ich habe ganz, ganz viele Fragen an Elaine. Ich bin Christ und Katholik und heute haben wir uns ein sehr schönes Thema ausgesucht. Heute ist nämlich die Frage, die uns beschäftigt, muss ich mich um meine Seele sorgen? Und wenn ich an Seele denke, tatsächlich, habe ich immer noch so Bilder aus meiner Kindheit vor meinem Auge. Wenn ich Comics gelesen habe, dann war die Seele oftmals so etwas Fischgrätenartiges, ja, also so eine Mittelgräte, die dann, wenn jemand verstorben ist, immer zum Himmel hochgestiegen ist. Also da habe ich noch ein sehr schönes Bild und habe das als Kind eigentlich auch gar nicht so wirklich verstanden. Und meine zweite Erfahrung jetzt im kulturellen Sinne, ich möchte in Anführungsstrichen, war Kinderfilme aus Tschechien. Da gibt's einen ganz berühmten Kinderfilm, Wie ertränkt man Dr. Mrazek, hieß er, glaube ich. Und da ging es um Wassermänner in Böhmen und die lebten da in Prag an der Moldau. Und die haben die Seelen von den Ertrunkenen gesammelt und die waren dann in so kleinen Porzellanbehältnissen drin und die klapperten dann immer. Und das habe ich als Kind gesehen und war auch sehr beeindruckt davon und dachte, ach, guck an, da geht also die Seele hin. Wenn sie es nicht schafft, in den Himmel hochzufahren, dann fängt die einer und hält mich eines Tages fest in einem kleinen Porzellangefäß. Hat mich auch ein bisschen verstört vielleicht. Daher, meine liebe Elaine, die Frage an dich, was ist sie denn nun eigentlich, unsere Seele? Ist das eine Fischgräte? Kann sie von Wassermännern gefangen werden? Ist es etwas, was ich faustisch verkaufen kann oder irgendwie anders handeln kann? Was hat es mit der Seele auf sich?
Also ich habe ja gerade eben heftig eingeatmet und habe mir gedacht, hoffentlich brauchen wir jetzt keine Therapiesitzung. Ich bin aber jetzt gerade super glücklich, dass ich als Kind nicht so Bilder mitgekriegt habe. Was ist die Seele? Also ich würde sagen, die Seele ist das Innerste meiner Person, mein Personenkern, der meine Weltbeziehung und meine Gottesbeziehung sozusagen zusammenhält. Aber das ist nichts, was ich messen kann und ich glaube auch, man kann meine Seele nicht trocknen und dass sie dann klappert oder ähnliches.
Ich konnte sogar sprechen, du. Also es war wirklich beeindruckend.
Ich glaub's. Also das hat aber, glaube ich, damit zu tun, dass wir ja immer für so Konzepte, Ideen, die nicht so leicht greifbar sind, brauchen wir ja Bilder. Wir können ja gar nicht ohne Bilder denken und leben. Sprachbilder, fotografische Bilder, bewegte Bilder. Wir suchen immer Bilder. Je unanschaulicher was ist, also ich finde das immer spannend, wie Wissenschaft so schwarze Löcher versucht darzustellen oder ähnliches oder so Wurm und so weiter. Und natürlich haben wir in der Kirchengeschichte unendlich viele Bilder. Und ich glaube, ich muss entscheiden, welches Bild hilft mir denn am besten, dieses Konzept Seele für mich zu verstehen. Also dieser Ort in mir, an dem Gottesbegegnung passiert und der mich überdauern wird. Also meinen Leib und meine irdische Existenz, um das mal so ein bisschen platt zu beschreiben.
Also das, glaube diese Nicht-Darstellbarkeit, ja, hat alle Philosophen auch immer umgetrieben, weil auch Platon und Aristoteles haben sich ja große Gedanken über die Seele gemacht und haben auch festgestellt, sie ist etwas Nicht-Körperliches und daher auch eben schwierig zu erklären. Wir haben die Sehnsucht nach den Bildern ja nicht nur bei der Seele, ja auch durchaus bei dem Heiligen Geist, der an Pfingsten in uns runterfährt. Also auch da fragt man sich ja mal, wie sieht das eigentlich aus? Aber wenn du sagst, das ist das, was uns ausmacht und was auch bleibt.
Ja, das glaube ich.
Dann ist aber die Frage, wie bleibt das denn? Also wir haben ja, die Seele spielt ja in den großen Welten, in allen großen Weltreligionen eine Rolle. Also im Islam gibt es die Seele auch. Man soll tugendhaft leben, damit sie eben dann auch ins Jenseits übergehen kann. Und auch im Hinduismus, im Buddhismus haben wir etwas Seelenvergleichbares. Und da haben wir dann im Grunde genommen, dass die Seele ja nach dem Tode von einem Körper in den nächsten weitergeht, man wiedergeboren wird, bis man irgendwann das Nirvana erlangt hat. Also, aber wie passiert das denn bei uns, die wir an die Seele und an das Christsein glauben?
Die tolle Antwort ist, wir wissen es nicht. Also, um nochmal auf die Bilder zurückzukommen. Die Ostkirchen haben Bilder, die nennen sich Ikonen. Und da gibt es auch immer wieder Ikonen, die den Tod eines bestimmten Menschen darstellen. Also vor allem, ganz häufig kommt das vor, beim Tod der Gottesmutter Maria. Also was wir am 15. August Mariä Himmelfahrt feiern. Und alle diese Bilder zeigen sozusagen im unteren Drittel einen toten Körper auf einer Bahre, möglicherweise auch schon gesalbt, eventuell in Binden eingewickelt oder ähnliches. Und dann zeigen sie sozusagen im oberen Drittel Jesus Christus, der auf dem Arm sozusagen eine kleine Figur hält, die ganz genauso aussieht wie der lebendige Mensch, wie der lebendige Verstorbene sozusagen. Und das finde ich eigentlich ein ganz schönes Bild, weil es sagt, es geht nichts verloren. Ja, auch nichts von dem, was mein Leib ausgemacht hat, was mein Körper ausgemacht hat. Also ich liebe das ja, ältere Menschen anzuschauen, wenn sie Runzeln haben. Weil diese Runzeln sagen etwas darüber, wie sich das Leben in ihren Körper eingeschrieben hat. Ja, also es gibt Leute mit fürchterlichen Zornesfalten auf der Stirn und es gibt Leute mit ganz vielen Lachfalten um die Augen. Und das hat ja etwas mit unserer Geschichte zu tun. Also unsere Geschichte schreibt sich schon im Hier und Jetzt in unseren Körper ein. In positiven Weisen, aber halt auch in behindernden und schädigenden Weisen. Das wissen wir. Ja, wir werden alle krank und das will keiner. Und ich glaube, das hat etwas mit Seele zu tun. Ja, wir nehmen unseren Körper nicht mit, aber wir nehmen alles mit in die Dimension Gott, sage ich jetzt mal. Man kann dazu auch Himmel sagen, man kann da vielleicht auch Paradies zu sagen, welches Bild auch man immer wählt, also in diese dauerhafte Gegenwart Gottes nach unserem Tod. Da geht nichts verloren. Aber über das Wie sagt unsere Theologie nichts. Ja, die Scholastiker haben es manchmal versucht, aber Und die Heilige Schrift sagt dazu auch nichts. Sie sagt immer, das ist wie in einem Nebel, wie in einem Spiegel, nicht so wie es jetzt ist, es wird anders sein. Und ich glaube, diese bleibende Differenz, es ist sinnvoll, die aufrechtzuerhalten. Aus dem schlichten Grund, weil, das knüpft vielleicht auch an unseren letzten Podcast an, also wer ihn noch nicht gehört hat, anhören. Wir möchten ja Welt verstehen. Und wenn ich versuche, das Wie zu beschreiben, dann bin ich ganz klar sozusagen im Bereich der Wissenschaften. Der Bereich der Wissenschaften reicht aber nicht über den Tod hinaus. Wer tot ist, ist tot. Und was nach dem Tod kommt, ist eine Frage des transzendenten Bereiches, also des Bereiches des Glaubens. Und über das haben wir ausschließlich Bilder. Und ich kann mich an die biblischen Bilder ranhängen, wenn ich möchte. Aber ich kann mir auch eigene Bilder suchen.
Ich finde das ganz spannend. Wie gesagt, der letzte Podcast ging um das Thema Glauben und Wissenschaft. Weil die Wissenschaft den Tod selbst nicht untersuchen kann, aber sie nähert sich der Schwelle. Ja, also wir haben ja durchaus viel Forschung, die über Nahtoderfahrungen geht oder auch Menschen, die ins Leben zurückgeholt worden sind. Und von diesen Beschreibungen, da gibt es ja viele, die sich ähneln oder gleichen. Und die eine ist, dass eben diese Menschen angeben, sie hätten sich von ihrem Körper gelöst. Sie hätten einen Blick von oben auf ihren Körper gehabt, auf ein Krankenhaus, auf eine Unfallsituation und hätten sich gesehen. Das wäre also dann, mit aller Skepsis dazu, aber das wäre ja ein Hinweis darauf, dass sich ja tatsächlich etwas löst. Und sie sagen ja auch, dass sie auf ein Licht zugegangen sind und dann darauf reagiert haben. Ja, also Steve Jobs soll ja auf seinem Todesbett dann einfach nur mehrmals wow, wow, wow gesagt haben und sagt, mein Gott, was hat er gesehen? Aber im letzten Podcast hast du das erwähnt. Es ist ein mittlerweile natürlich auch obskures Experiment gewesen, aber 1907, der gute McDowell hat frisch verstorbene Menschen vor und nach ihrem Ableben gewogen und hat festgestellt, dass sie 21 Gramm leichter waren. Und auch hier wieder in der Popkultur zumindest, in vielen Filmen, hält sich diese 21 Gramm Theorie, dass man sagt, das ist unsere Seele. Also irgendwie scheinen wir ja durchaus daran festhalten zu wollen, ja, Bild hin oder Bild her, dass da etwas sich löst und dass etwas sich vom Körper trennt, dass wir entmaterialisiert werden und uns dann irgendwo hinbewegen. Ob das jetzt eine Energie, eine Kraft ist oder eben das, was wir aus unserem Leben mitgenommen haben. Ist diese Sehnsucht verständlich oder gibt es auch andere Antwortmöglichkeiten darauf vielleicht aus deiner Sicht?
Ja, zwei Aspekte. Also ich halte diese Sehnsucht für völlig verständlich. Die gehört aber zu unserer Sehnsucht, wissen zu wollen. Wissen zu wollen ist was anderes als zu glauben. So, also das, die Kerbe haue ich gerne nochmal wieder rein. Und das ist ja auch in Anführungszeichen das Problem mit den Nahtoderfahrungen. Es sind eben Nahtoderfahrungen. Also wir haben noch keinen Toten wiederbelebt. Das heißt, all das, was Nahtoderfahrungen sind, gehört in den Bereich des Messbaren im Letzten. Und wir wissen ja inzwischen auch super, super viel, was da im Hirn passiert, also welche Endorphine da ausgeschüttet werden und so weiter. Was bei diesen ganzen tollen Nahtoderfahrungen aber auch verschwiegen wird, ist, dass das nur so ungefähr 2/3 aller Nahtoderfahrungen sind. Andere machen, ich sag jetzt mal, schlimmste Horrortrips durch. Und aktuell, also ich bin jetzt nicht absolut auf dem letzten Stand, aber aktuell ist wohl die Einschätzung dieser Verteilung von Erfahrungen, dass das was mit einer Einstellung zum Leben zu tun hatte. Also lebe ich vertrauensvoll in einem Kontext, der sagt, es gibt mehr, als ich verstehe. Es gibt Leute, die mich tragen. Ich glaube dran, dass ich sage es erstmal ganz salopp, meine Oma im Himmel ist und so weiter. Das scheint Nahtoderfahrungen, also den Inhalt von Nahtoderfahrungen mitzuprägen. Okay, also ich glaube, die Studienlage dazu ist noch echt mager, aber es gibt's. Und das ist ja auch kein neues Phänomen. Also nicht nur Steve Jobs sagt solche Sachen. Also wir haben ja in der Kirchengeschichte auch Thomas von Aquin. Also der ist ja so der Top-Theologe gewesen, der Scholastik. Und der ist halt auch mal super krank gewesen und hatte eine Nahtoderfahrung und hat danach beschlossen, ich schreibe nie wieder was. Alles, was ich bislang geschrieben habe, war Stroh. Der hat seine Nahtoderfahrung als eine Gotteserfahrung interpretiert und hat gesagt, alles, was ich da gesehen habe, ich habe keine Worte dafür, das ist so unendlich viel größer und unendlich viel anders als alles, was ich verstanden, erforscht, penibelst beschrieben und diskutiert habe. Und ja, also ich halte diese Sehnsucht für absolut verständlich und ich halte es auch für absolut verständlich, dass wir uns forschend immer weiter an diesen Punkt ranarbeiten. Aber eine Nahtoderfahrung ist eine Nahtoderfahrung und von den Toten ist, mit Ausnahme von Jesus Christus und denen, die er auferweckt hat, noch niemand wiedergekommen.
Deswegen entfernen wir uns jetzt mal von den Toten und kommen mal wieder ins Leben zurück.
Gerne, sorry.
Nein. Ich habe mir die Frage gestellt. Die Seele spielt ja bei uns im Wortschatz und im Sprachgebrauch immer noch eine ganz große Rolle. Ja? Wir haben den Seelentröster, wir haben Soul Food im Englischen zum Beispiel.
Oh ja, lecker.
Wir sind beseelt von Dingen, die wir dort haben. Also eben, das zeigt ja auch, dass das Konzept Seele kulturell sehr stark bei uns verankert ist. Jetzt bist du ja Seelsorger. Ja, und jetzt stellt sich für mich die Frage, müssen wir uns um unsere Seele sorgen? Das ist ja quasi auch der Titel von dieser Folge. Wie sorgst du dich um Seelen?
Also ich glaube, wir tun gut dran, wenn wir uns um unsere eigene Seele sorgen, ganz egal, ob wir die Psyche oder weiß ich was nennen. Und wir tun auch gut dran, und das gilt für jeden, uns um die Seelen anderer zu sorgen. Und zwar nicht Sorgen in dem Sinne, oh Gott, ich habe Angst, was dem Menschen passieren könnte, wenn ich den nicht auf den richtigen Pfad bringe oder so. Ja, also keine Erziehungsmaßnahme, sondern als Mensch bin ich und als Glaubende bin ich aufgefordert, anderen Menschen ein Leben in Fülle, ja, zumindest mal nicht zu verhindern, aber im besten Sinne auch Wege dahin zu bereiten und ihnen als berufliche Seelsorgerin natürlich auch Möglichkeiten anzubieten, zu entdecken, wie man sowohl im Psychologischen ein bisschen so als Vorfeld und auch im Glaubenssinne sich um die eigene Seele sorgen kann. Und Seelsorge ist so individuell, wie der Mensch ist, weil Seelsorge heißt, ich ermögliche Menschen eine Gottesbeziehung. Und Gott hat so viele Wege zum Menschen, wie es Menschen gibt. Und mein Zugang zu Gott, und das ist in der Seelsorge ganz wichtig, mein Zugang zu Gott muss nicht der richtige Zugang zu Gott für mein Gegenüber sein. Das heißt, als Seelsorgerin bin ich erst einmal sozusagen aufgefordert, auf die Seele des anderen zu lauschen, sozusagen auf ihren Takt und auf ihren Rhythmus und auf ihre Melodie und auf ihren Swing und dann zu schauen, mit welchen Fragen kommt dieser Mensch zu mir und wo kann ich da sozusagen hilfreich zuhören und manchmal auch hilfreich Tipps geben.
Du hast ja gerade gesagt, Seele ist was sehr Individuelles. Ja, jeder hat seinen eigenen Zugang. Aber wir suchen ja immer irgendwelche Checklisten oder Ähnliches. Gibt es aus deiner Sicht etwas, wo du sagst, das ist mein Nummer-1-Tipp, den jeder verwenden kann, um seiner Seele was Gutes zu tun? ein bisschen Eigensorge für die Seele zu betreiben?
Ja, den habe ich wohl. Mein absoluter Nummer eins Tipp ist, sorge dafür, dass du gut mit dir allein sein kannst. Lern dich so gut kennen, dass du weißt, was du brauchst, um mit dir gut allein sein zu können. Und ich sage natürlich als Gläubiger, als glaubender Mensch, du bist nie allein. Du bist immer mit Gott. Gott ist immer mit dir da. Und trotzdem bin ich sehr davon überzeugt, dass ich allein sein können muss, um das überhaupt erfahren zu können.
Erinnert mich an ein Zitat von Jules Renard, der sagte, ich langweile mich nie, weil langweilen heißt sich selbst beleidigen. Also auch hier zu sagen, ich muss eigentlich mit mir selber auskommen können, wenn ich das nicht kann, dann habe ich ein Problem mit mir selbst. Ja? Dann bin ich selbst für mich langweilig. Und ich glaube, das passt ganz gut zusammen dann in solchen Momenten auch. Ja, man hat seine sich selbst auch als Gesprächspartner, ja, oder eben dann auch im Gottvertrauen zu sagen, auch da kann ich meinen inneren Dialog eigentlich ganz gut führen.
Ja, willst du noch Tipp 2 hören?
Gerne, natürlich. Du kannst auch noch Tipp 10, also wir haben ganz viel. Ja.
Guck mal, mein Top-Tipp Nummer 2 wäre, hab Rituale. Also habe Abläufe in deinem Leben, die können in Anführungszeichen fromm gefüllt sein, müssen es aber nicht, die du so auf Autopilot abfahren kannst, dass du nicht darüber nachdenken musst, die dir dann aber eine Sicherheit und eine Stabilität und ein Geländer geben, wenn um dich herum gar nichts mehr geht. Also es muss jetzt nicht das Zähneputzen sein. Also Zähneputzen ist auch ein gutes Ritual, aber Rituale, von denen du sozusagen im normal funktionierenden Alltag sagst, die erlebe ich als sinnstiftend. Also in Ruhe dich um deinen Rosengarten zu kümmern oder ein Aquarellbild zu malen oder dich ans Klavier zu setzen und einfach vor dich hin zu improvisieren. Was auch immer so dich innerlich nährt, zufrieden macht und ähnliches, daraus ein Ritual zu machen, um das dann sozusagen griffbereit zu haben, wenn das Leben drumherum ganz wüst wird.
Was ich sofort unterschreiben kann. Ja, also ich glaube, dass dieser diesen Abstand gewinnen in einem mit einer vertrauten Tätigkeit und die einen auch so ein bisschen vielleicht den Kopf mal abschweifen lässt. Ich kann von meinem Lieblingsritual eben unglücklicherweise sprechen, das ist Kochen.
Wollte schon gerade fragen, hast du Rituale?
Es ist bei mir tatsächlich, dass zum Abschalten und auch zum Wiedererden, weil man natürlich auch Dinge anfasst beim Kochen, Naturprodukte hat, einen gewissen Respekt davor ja natürlich auch mitbringen sollte. Also Kochen ist ja nicht nur irgendwas warm machen, sondern tatsächlich daran gehen. Das ist für mich ein wichtiges Ritual, was ich ja täglich quasi durchführe, was aber mich auch immer wieder erdet, runterbringt, ruhiger macht, egal wie anstrengend, wie stressig der Tag war. Man kommt genau an diesem Punkt ran, wo man sagt, so, jetzt ist man wieder geerdet und man findet auch wieder zu sich selbst in dem Moment. Und auch wenn man ganz gestresst war, man ist hinterher deutlich entspannter, ja, und auch wieder offener für die eigenen Familienmitglieder.
Ja, funktioniert aber auch wirklich nur, wenn ich es in guten Zeiten übe. Also sozusagen in ganz stressigen Zeiten zu denken, ach, jetzt wäre ein Ritual toll, das klappt einfach nicht.
Ja, genauso wie man die Hektik auch nicht mitnehmen darf, dann in seine Rituale hinein, weil dann gehen sie auch schief. Dann habe ich irgendwann den Finger abgeschnitten und nicht die Zwiebel.
Ich darf hektisch starten, aber ein gutes Ritual wird mich auch wieder in etwas ruhigeres Fahrwasser bringen.
Wunderbar. Elaine, vielen Dank. Ich weiß, du hast bestimmt noch viele weitere Tipps.
Oh, wir können ja mal drüber reden.
Mit dem Blick auf die Uhr geben wir uns die einfach auf. Ja, wir können ja nochmal eine ganz Praxisfolge machen und nochmal gucken, was kann ich im Alltag eigentlich tun.
Christliche Mikropraktiken.
Ja, perfekt. Jetzt bedanke ich mich erstmal ganz herzlich und möchte natürlich nicht diesen Podcast beenden, ohne den Hinweis zu geben, worüber wir uns in der dritten Folge unterhalten werden. Da geht es nämlich um Questreligiosität. Ein sperriger Begriff, den ich jetzt mehrmals gehört habe, von dem ich auch so gar keine Ahnung habe, was damit eigentlich gemeint ist. Und ich freue mich schon darauf, ihn von dir erklärt zu bekommen.
Jo, lass uns questen.
Theo Quest. Auf der Suche nach dem Glauben.